Pro Horse Talk.
Ein Buch, was mir unheimlich am Herzen liegt, ist die Glücksschmiede für Pferde. Mhm. Und auch da merke ich, dass ich selber dieses Leben als Glücksschmied unheimlich genieße, weil ich auch darüber echt verstanden habe, dass ich die Regie meines Lebens führe, aber auch die Regie der Tiere.
Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Auf einem wunderschönen Hof bei bestem Wetter, Ende Oktober, und mir gegenüber die Anne Krügel-Degner. Hallo Anne.
Hey, hallo Linda. Schön, dass du da bist.
Freut mich sehr, hier zu sein. Also das ist herrlich. Wir haben einen Ausblick, wir haben einen schönen Hund hier neben uns, die Pferde stehen draußen, die Sonne scheint, ihr habt einen traumhaften Garten.
Naja.
Ja, also es ist ein tolles, altes Anwesen in, seit wie vielen Jahren Familienbesitz?
Das ist jetzt die 14. Generation.
Unglaublich. Ja. Aber Landwirtschaft in Form von, hauptsächlich?
Wir haben eine Grünlandwirtschaft, sind ein ökologischer Betrieb, haben eine reine Weidewirtschaft, hauptsächlich Schafe und Ziegen und Pferde.
Ja, sehr schön. Also Ziegen habe ich gerade schon bei der Einfahrt auch gesehen. Ja. Dann wurde ich von zwei großen Hunden begrüßt. Wenn man sich nicht reintraut, wenn das Tor geschlossen ist, hat wahrscheinlich einen Grund. Das ist ihr Job, ne?
Genau, das sind unsere Herdenschutzhunde.
Genau, ich wurde von deiner Tochter Carla begrüßt. Die kennen ja auch schon viel über Instagram. Nächste 14. Generation, hast du gerade gesagt.
Ja, sie ist die 14. Generation.
Ja, toll. Also ist auch ein familiengeführtes Unternehmen hier.
Absolut, ja, ja. Und wir ziehen das hier auch gemeinsam durch. Also der Jan Degener und ich bin ja hierher gekommen und dann die Carla.
Du bist angeheiratet im positiven Sinne?
Ja, gar nicht mal. Also ich bin hier selber auf den Hof gekommen und habe Teile des Hofes auch übernommen und dann haben wir erst geheiratet. Also ich hätte es auch billiger haben können.
Bei Google Maps habe ich gerade Hundeschule Anne Krüger gegoogelt, um hier hinzukommen. Ja. Aber wie würdest du deine Berufsbezeichnung benennen?
Also ich habe so viele Berufsbezeichnungen. Ich bin Tierwirtschaftsmeisterin, ich bin Autorin, Bestsellerautorin, ich bin Tiertrainerin, ich bin Reiterin, ich bin Trainerin in vielen Bereichen. Wir haben auch eine angeschlossene Hundeschule, auf jeden Fall. Also das Konzept, welches wir haben, kann man nicht so reduzieren, dass es jetzt eine reine Reitschule ist oder eine reine Hundeschule. Das wäre zu einfach, weil wir ja mehr über den kommunikativen Weg mit den Tieren gehen. Und das ist in der Tat sehr ähnlich. Und das Konzept, was wir haben, trifft auch auf beides. Aber dieser Text würde bei Google Maps nicht reinpassen.
Mhm. Ja, toll. Das ist ja total spannend. Also die Kommunikation, Sender, Empfänger, Tier, Mensch, Pferd, Hund, ist ja total spannend. Ne?
Absolut. Und das ist ja auch eigentlich das, was wir von den Tieren lernen können.
Mhm. Wie bist du denn zu den Tieren gekommen? Fangen wir ruhig mal ganz vorne an. Wo kommst du her?
Gebürtig komme ich vom Bodensee. Aufgewachsen bin ich im Ruhrgebiet in Unna in einer rein Akademikerfamilie mit dem großen, ich sag mal, ich hätte immer ein Herz aus Fell und wollte unbedingt Tiere haben. Es ging aber nicht, es passt in das Leben nicht, welches wir damals geführt haben. Und je weniger es durfte, umso mehr wollte ich es. Und das hat natürlich auch ziemlich einen Motor in Gang gesetzt. Hab dann das Abi gemacht, wollte unbedingt Tiermedizin studieren, so wie James Herriot, der Doktor und das liebe Vieh werden. In meinem Land Rover über Land fahren, kranke Kühe gesund machen. Habe dann Praktikum gemacht in der Landwirtschaft nach meinem Abitur und festgestellt, dass ich wahnsinnig gerne mein Leben für die Gesunderhaltung von Tieren einsetzen möchte, anstatt von Kranken zu leben. Mhm. Hatte einen ganz tollen Lehrherr damals, der mir wahnsinnig viel Mut gemacht hat. Der hat immer gesagt, wer nicht fährt, fährt nichts kaputt. Anne, du schaffst das. Und damit bin ich dann auch los, habe mich dann selbstständig gemacht und habe einen Gesellen und einen Meister gemacht. Und
in was genau?
Ich bin Tierwirtschaftsmeisterin. Mhm. Das ist ein landwirtschaftlicher Ausbildungsberuf.
Okay, und den machst du auf einem landwirtschaftlichen Betrieb mit Tieren? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also es gibt verschiedene Tierwirtschafts-Ausbildungs-Spezialgebiete. Du kannst Bienenwirt sein oder Fischwirt oder was auch immer. Und ich bin das halt eben für kleine Wiederkäuer und habe dann einen Ausbildungsbetrieb aufgebaut, hatte auch einige Auszubildende gefördert und ja, nebenbei mein Herz für die Pferde und für die Hunde. Mit den Hunden war ich eben sehr früh sehr, sehr erfolgreich. Mhm. Mit den Leistungs-Border Collies auf diesen Working Trials. Da bin ich bis zur Weltmeisterschaft sehr erfolgreich gewesen. Fünffache deutsche Meisterin, Vize-Europameisterin geworden.
Und da muss man kurz den Laien erklären. Also du arbeitest mit den Border Collies und auf Ansage arbeiten sie zum Beispiel eine Herde Schafe.
Genau, auf einem bestimmten Parcours. Genau, das ist total crazy. Also das ist auch wahnsinnig spannend. Das ist richtig, richtig toll. Und nebenbei habe ich Pferde ausgebildet, angefangen Pferde auszubilden.
Wie bist du da ans Amtspferd gekommen? Richtung klassische Ausbildung oder?
Ja, ganz normale klassische Ausbildung. Ja. Ich bin Dressurreiter. Mhm. Also erstmal bin ich Reiter. Erstmal bin ich Pferdemensch. Bevor ich Reiter bin, bin ich Pferdemensch. Mhm. Und habe durch die Arbeit mit den Schafen sehr viel über das Prinzip Herde kennengelernt. Mhm. Also Tiere lesen, Herdenstrukturen, Raumdenken, das sind alles Dinge, die ich durch die Arbeit mit den Hunden und den Schafen auch verstanden habe. Mhm. Und da habe ich auch sehr viel abgeschaut, wie Tiere miteinander kommunizieren oder auch wie zwei verschiedene Gattungen miteinander kommunizieren. Also zum Beispiel der Hund mit der Herde. Mhm. Und habe darüber einen ganz guten Übertrag gefunden zwischen Mensch und Pferd oder Mensch und Hund. Und ja, letztlich habe ich dann eine Methodik entwickelt, die nicht aus der menschlichen Pädagogik oder Psychologie auf das Tier übertragen wird, sondern Kommunikationswege der Tiere erkannt und die den Menschen übersetzt. Und das ist dann die Harmoniologie geworden. Daraufhin habe ich eine Akademie gegründet. Wir haben ein sehr schönes Showbild entwickelt, mehrere Showbilder inzwischen, mit denen wir auf internationaler Bühne unterwegs sind. Reiten im Regelsport, Dressur. Mhm. Unsere Tochter ist bis zur schweren Klasse sehr erfolgreich und bilden Pferde aus, also vom Fohlen bis zum großen Spezi. Mhm. Alles dabei.
Ja, ich habe euch damals auf der Equitana gesehen, aber da war ja deine Tochter noch eine ganze Ecke kleiner auf einem kleinen weißen Pony und du saß auf einem großen Schimmel. Ne?
Ja, genau, das war so ein bisschen der Anfang, mit dem wir da Equitana oder Aachen oder wo auch immer unterwegs waren. Ein ganz, ganz zauberhaftes Bild. Den großen Schimmel haben wir immer noch, der ist jetzt 25 und der ist immer noch in der Show. Also der ist immer noch fit, der ist unglaublich motiviert, der, ich sag mal, ist mein Erstgeborener, mein Babylein, Carlas großer Bruder und ja, der wird lange nicht mehr geritten, aber der macht eine super Freiarbeit, das ist so ein richtiger Professor.
Ja, mhm. Ja, die Alten können es, ne? Und ist ja auch toll, wenn man ihn weiter fördert, dann bleibt er fit und motiviert.
Absolut,
ne? Genau. Also auf der Weide wäre ihm wahrscheinlich zu langweilig.
Ja, absolut,
ja. Ja, kommen wir mal kurz zu eurem tollen alten Hof hier, also alter Hof. Gibt es seit Jahrhunderten wahrscheinlich, aber toll in Schuss und super renoviert. Ganz tolles Anwesen mit Charme. Was lebt denn hier alles, außer deine Familie?
Ja, wenn man es genau wissen will, 5 Katzen, 60 Enten, 8 Hühner, vielleicht 20 Ziegen, 200 Schafe, ein Dutzend Hunde, ein Dutzend Pferde. Mhm. Und wir drei.
Mhm. Ja, sehr schön. Und die Hunde sind Border Collies hauptsächlich, oder?
Ja, genau. Der Großteil sind Border Collies. Dann haben wir 2 Herdenschützer. Mhm. Und dann haben wir Labrador Retriever, diese Working Labbies, diese ganz sportlichen Turbo-Hunde. Einen kleinen Havaneser-Mischling und einen Border Terrier.
Mhm. Mhm. Und was für Pferde? Mit was arbeitest du am meisten? Also welche Art von Pferden? Welche Rasse?
Wir selber, also wir haben ein Lusitano, ein Lusitano-Mischling und ansonsten Warmblüter. Und ein Reitpony noch. Mhm. Und wir arbeiten in der Tat alles. Also Isländer arbeiten wir, Westernpferde arbeiten wir. Wir sind ja nicht, wir sind für uns spezialisiert, aber der Dialog mit dem Pferd, der betrifft ja jeden. Mhm. Ja, du musst mal aufhören, hier so rumzukaspern. der Dialog betrifft jeden, egal ob ich in Olympiade reiten möchte oder in Wald. Mhm. Also, dass ich eine gute Verbindung, ein gutes Verständnis für mein Pferd habe, mein Pferd sein Einverständnis gibt für mein Tun, dass es sich wohlfühlt bei mir und dass ich das Zuhause meines Tieres bin. Ich denke, das betrifft jeden, der da mit Herz dran geht. Und ja, und das so ist auch unser Publikum. Also das ist egal, ob das ein Mensch mit Handicap ist, wo das Pferd sich hinlegen soll, damit man besser aufsteigen kann, oder ob ich sicherer über einen Parcours komme. Das spielt ehrlicherweise am Ende keine Rolle.
Mhm. Wie sieht ja so ein Alltag bei dir aus mit so vielen Tieren?
Ja, zum Glück sehr vielfältig. Also das Schöne an meinem Leben ist wirklich diese Vielfalt, auch dass ich diese Möglichkeit habe, diese Leidenschaften mit den Tieren auch so auszuleben. Mhm. Bis morgens früh werden erstmal alle grundversorgt, das sind feste Rituale. Mhm. Wir haben 3 Mahlzeiten am Tag für unsere Tiere. Wir reinigen die Ställe 2-mal am Tag, die Tiere kommen alle jeden Tag raus und dann wieder rein und viel Training, also viele Stunden Training für die eigenen Tiere. Mhm. Jedes Tier wird jeden Tag einzeln angesprochen und dann je nachdem, ob wir für eine Show proben oder einen größeren Event, werden dann eben auch Abläufe mal besprochen oder auch Showtraining steht an, Gruppentraining, Teamtraining. Und dann habe ich eine Menge Einzelcoaching mit Menschen. Ich habe auch ganz normal meinen Haushalt zu tun oder muss auch mal das Laub vom Hof haken. Und ja, also es ist einfach ein tolles Leben, tolles zwar sehr arbeitsreiches und intensives Leben, aber kein Tag ist wie der andere. Mhm. Also das begeistert mich total.
Ja, sehr schön. Ja, wir haben ja das Privileg, das, was wir als Hobby tun würden, als Beruf zu machen. Das ist natürlich ein Privileg. Aber es ist ja auch trotzdem anstrengend. Das ist total toll und erfüllend. Aber auch bei schlechtem Wetter muss man ja den Hof haken und so. Ne? Das ist ja manchmal auch durch Instagram manchmal ein bisschen sehr romantisiert, oder? Wie siehst du das?
Ja, diese Romantik, die findet dann immer dann statt, wenn man von außen mal drauf guckt. Wenn man drin ist, ist es schon so, dass man auch so ein bisschen haushalten muss mit sich und seiner Kraft. Und so, das ist schon so. Trotzdem muss ich immer wieder sagen, dass egal, ob ich jetzt in der Romantik leben kann oder nicht, wir leben hier schon echt privilegiert. Und ich finde nicht, dass es angemessen wäre, zu jammern.
Nee, auf gar keinen Fall. Also.
Ja. Klar, also wir haben viele Teiche zum Beispiel. Das ist ein Beispiel für diese Romantik. Und wir posten das ja auch immer wieder, dass wir mit unseren Pferden in den Schwimmteichen sind oder in den Reitteichen sind. Jetzt haben wir da letztens Bodenpflege gemacht. In so einem Reiteich, da muss man eben 3 Tage lang Wasser abpumpen und dann einen ganzen Tag lang abfischen. Und ich habe jetzt nicht so eine krasse Affinität zu fischen, kann es aber überhaupt nicht leiden, wenn einer sterben muss. Und deswegen wird dann wirklich konsequent abgefischt. Und dann muss man eben den ganzen Tag, bis die Hände blutig sind, da mit dem Kescher durch diese Matsche warten und die Fische abfischen. Das ist jetzt noch nicht unbedingt mein Tagesziel, aber es gehört halt auch dazu. Und ja, am Ende ist dann alles wieder schön, alle haben es überlebt, alle sind fröhlich und so ist das dann.
Ja, aber das zeigt ja deine positive Einstellung dem Tier gegenüber, dass man jedes Tier, ich habe auch letztens eine Schnecke beim Pferd Schritt geführt, das war verletzt, dann lag eine Schnecke auf der Straße, kamen Autos, habe ich sie auf die andere Seite, das ist ja so, also entweder man mag Tiere alle oder nicht, weil ich finde das so hart, wie zum Beispiel manche sagen, ich würde kein Pferd essen, sie essen aber Schwein jeden Tag. Also im Endeffekt muss man dann entweder sagen, alle Tiere sind was wert oder ich esse alles, ne?
Ja, genau. Also da, vielleicht ist das auch ein bisschen guter Übertrag zu dem, wie wir hier leben. Dass wir haben ja zum Beispiel die Schafe und ich kann vielleicht nicht jedem Tier hier auf dem Hof ein endloses Leben garantieren, aber ein wunderschönes schon. Und das ist der Ansatz, den wir haben. Also das Optimum, in einer geborgenen Familie zu leben, in einem geschützten Raum zu leben, ist an nichts zu mangeln, das ist schon unser Auftrag, den wir haben. Und alles Weitere sehen wir dann.
Ist auch eine besondere Rasse, oder, an Schafen?
Die wir haben, auch die sind wunderschön. Also wenn wir da jetzt von anfangen, dann wird der Podcast noch viel länger. Das sind die Scottish Blackface-Schafe, die kommen aus dem schottischen Hochland. Die sind extrem mütterlich, die sind extrem wunderschön, die sind extrem intelligent, die haben wirklich Witz. Also das sind richtig tolle Typen.
Ja, weil Schafe für uns Laien, ist das ja ein Nutztier, ähnlich wie Schwein und Kuh. Da hat man ja so als Laie tatsächlich nicht so Bezug, so wie zum Hund oder zum Pferd. Ne?
Ja, schade. Also wir haben das schon zu unseren Tieren.
Ja, genau. Sehr schön. Dann vielleicht nochmal zu deiner Jugend und wie du ans Pferd gekommen bist. Gibt es da einen besonderen Ausbilder, der dich besonders geprägt hat? Also in welchem Sinne auch immer, also am Pferd?
Also das meiste waren in der Tat die Pferde. Mhm. Ich hatte immer wieder gute Trainer. Ich habe auch bis heute gute Trainer, die immer mal drauf gucken oder auch was sagen. Also als kleines Kind habe ich jeden Pfennig, damals waren es ja noch Pfennige, gespart, um auf einen Ponyhof zu kommen. Und dann habe ich Ställe gemistet, um auch mal eine Stunde Reitunterricht bekommen zu dürfen und bin meine erste Prüfung in gelben Gummistiefeln geritten, weil meine Eltern nicht bereit waren, mir Reitstiefel zu kaufen. Und naja, so muss man sich das alles ein bisschen vorstellen, dass man, entweder man will das und dann beißt man sich durch, oder das wird halt nichts. Also so sehe ich das schon ein bisschen. Und ich habe mich da wirklich durchgebissen. Ich weiß noch, dass ich früher als ganz, ganz kleines Kind auf Kuhweiden gelaufen bin und Kühe gekrault habe und mir dann den ganzen Tag die Hände nicht waschen wollte, weil die immer noch nach den Kühen gerochen haben und das einfach so wunderschön war. Und ja, jetzt arbeiten wir auf einem ganz anderen Niveau mit ganz anderen Menschen zusammen. Aber dieses Glaub an dich, glaub an dein Ziel, geh deinen Weg, das hat mich schon immer begleitet, nicht? Und ich glaube, dass das vielleicht auch inspirierend ist für Menschen, die mal da irgendwo stehen und denken, ich schaffe das nicht, meine Ziele zu erreichen, ich würde so gern, ja, dann hör halt nicht auf, weiterzugehen.
Genau. Das, ich finde das schön, dass du das sagst, weil ich möchte, dass gerade auch so junge Trainer hören, wie weit dieser Weg ist. Und man kann das. Es ist natürlich ein teures Hobby, aber an allen Stellen werden fleißige Mädels gesucht. Wenn du da mithilfst und am Stall hilfst, dann darfst du auch gute Pferde reiten, dann kümmert der Trainer sich um dich. Das geht auch ohne Geld, aber da musst du sehr fleißig sein. Ne? Und das ist ja bei allem so.
Ein bisschen Biss haben.
Genau. Ja? die Leidenschaft, ne? Die Motivation. Ja. Ne? Ja, und dann so für alles andere gibt es eine Ausrede. Ne? Das sind ja, ja die, die dann Ausreden haben, wenn es nicht funktioniert.
Ja.
Und im Endeffekt, ja, ist so. Und im Endeffekt lernt man ja auch gerade, ich bin ja auch mein Leben lang schon Sport geritten und mit jeder Fehler, der passiert ist, da lernt man ja eigentlich mehr von, wie wenn man gewonnen hat. Das hört sich doof an, aber das ist wirklich so.
Ja, also, ja, genau. Der beste Lehrer ist der letzte Fehler.
Genau. Und Scheitern, finde ich, so einen harten Begriff gibt es ja gar nicht. Weil wenn du was falsch gemacht hast, in Anführungszeichen, oder das Pferd, dann weißt du fürs nächste Mal, da passe ich extra auf und dann habe ich wieder gelernt. Also ich finde das eigentlich positiv. Mir geht es immer um die Entwicklung. Mir geht es gar nicht um extreme Resultate.
Ja. Ist dann ja auch eine wunderbare Grundeinstellung. Und nach der suchen wir auch und die entwickeln wir auch weiter, dass nicht so schlecht sein kann, dass es nicht doch was Gutes in sich hat. Und dieses, wir nennen es auch Rückwärtsdenken, dass wenn ich im Training merke, boah, an der Stelle geht es jetzt nicht weiter oder mein Pferd entzieht mir sein Einverständnis, dann muss ich rückwärts gehen und kleinschrittiger werden und muss den Fehler schon bei mir suchen und nehme das auch als große Chance, um mich persönlich weiterzuentwickeln. Das ist natürlich auch erstmal der Punkt, den ich brauche, um überhaupt Lernen in Gang zu setzen. Wenn ich immer nur Fehler wiederhole und mich dann übers Pferd beschwere, dann mache ich ja richtig was falsch. Also letztlich kann ein Pferd ja nie besser sein als der Mensch, der sich um das Pferd kümmert. Und viel sind es die kleinen Punkte ganz, ganz vorne, zu denen wir auch echt gefunden haben, die in das Thema Bindung reinfinden, die in das Thema Kommunikation reinfinden, die viel, viel weiter vorne anfangen als in dem Moment, wo ich unterm Sattel oder in der Freiarbeit ein Problem finde. Es ist ja oft ein Bindungsproblem oder ein Kommunikationsproblem. Mhm. Und dann wird es intelligent, wenn ich anfange, das aufzulösen. Dann wird es schön.
Und wie ist es dir gelungen? Also du sagst, du kommst aus einer Akademikerfamilie und ich finde, man hört es dir auch an. Du kannst dich ja sehr gewählt ausdrücken. Großen Respekt dafür. Da arbeite ich noch hart dran. Ich bin eher so das Pferdemädchen. Wie ist es dir gelungen, diese Struktur zu entwickeln? Weil es ist ja auch, ich bin erst 40, ich bin auch jünger, ich bin auch nicht so erfahren, aber ich habe so viele Bilder im Kopf, die ich noch nicht sortiert bekomme. Da hat dir wahrscheinlich auch das Bücherschreiben geholfen, das strukturieren zu müssen, oder?
Ja, also erstmal konnte ich mir gar nicht vorstellen, überhaupt Bücher zu schreiben, weil das für mich jedes Buch, inzwischen sind es ja über 8 Bücher, die ich geschrieben habe, man sitzt da vor so einem leeren Blatt und weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Mhm. Natürlich muss man irgendwo eine Struktur reinbringen, aber im Grunde genommen muss man auch irgendwann mal lernen, loszulassen und auch den Gedanken erlauben, sich selber zu Ende zu denken. Und dann wird es plötzlich wirklich spooky, wenn man merkt, boah, die Gedanken gehen weiter. Und wenn ich nicht sofort das manipuliere und begrenze, sondern auch mal Türen auflasse, wo der Gedanke dann mal rein darf und sich entwickeln darf, dann komme ich an ganz andere Resultate als an die vorgegebenen Resultate. Mhm. Und dann hat man ein Buch geschafft und noch ein Buch geschafft und dann gab es auch mal einen Bestseller. Ja, dann kannst du erstmal für 2 Jahre überhaupt den Boden nicht mehr berühren, weil du davon schwebst. Und es ist dann schon auch toll, wenn man dann ein tolles Team im Verlag hinter sich hat und die Familie da mitzieht, dann macht es schon auch Spaß, sowas zu machen.
Hast du denn Bücher für Pferde und Hunde getrennt oder auch für sie zusammen?
Die Methodik ist für beide zusammen, aber es sind natürlich unterschiedliche Zielgruppen. Mhm. Und mein schönstes Hundebuch finde ich ist immer noch, wenn Hunde lachen. Und das nächste war dann, wenn Hunde uns vertrauen. Dann habe ich ein Welpentagebuch geschrieben, an dem ich mich selber immer wieder auch orientiere. Bei den Pferden gab es, wenn Pferde Komplimente machen. Und diese beiden Titel fand ich, die habe ich gleichzeitig geschrieben. Mhm. Die fand ich unheimlich schön. Wenn Hunde lachen und Pferde Komplimente machen, das wäre eigentlich die Idee gewesen, mit der ich damals zu den Verlagen gegangen bin. Aber dann wurde es halt in 2 Zielgruppen getrennt. Mhm. Und ein Buch, was mir unheimlich am Herzen liegt, ist Die Glücksschmiede für Pferde. Mhm. Und auch da merke ich, dass ich selber dieses Leben als Glücksschmied unheimlich genieße. Mhm. Weil ich auch darüber echt verstanden habe, dass ich die Regie meines Lebens führe, aber auch die Regie der Tiere, des Lebens meiner Tiere. Mhm. Und da bin ich wieder bei dem Thema, privilegiert zu sein. Es gibt Menschen, die leben ein Leben, wo sie nicht Regie führen können. Und wir alle, egal ob ich jetzt ein bisschen viel Staubsauge oder miste oder was auch immer machen muss, aber ich führe Regie über das, was ich tue. Mhm. Und das ist etwas besonders Schönes. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass wenn man da mal hinkommt, das für sich zu erkennen, dass man dann auch selber mehr das Steuer in die Hand nimmt und Dinge vielleicht auch verändern kann.
Wann hast du dein erstes Buch geschrieben? Wie lange ist das her?
Ach, das ist jetzt schon mein allererstes Buch. Das war Faszination Border Collie im Kühners Verlag. Wie lange ist das schon her? Schon lange her, 25 Jahre vielleicht.
Und jetzt die Frage, würdest du es heute anders schreiben? Weil du hast dich viel gelernt dadurch, seitdem.
Ja. Also viele von den Büchern, es gibt vielleicht 2 Bücher, die ich anders schreiben würde, wo ich einen anderen Ansatz wählen würde. so die letzten Bücher, mit denen bin ich sehr, sehr fein. Mhm. Also das ist sehr das, wo ich glaube, sieh mal, ich muss versuchen, diesen, Nungi, jetzt hör mal auf, ich habe dich jetzt eine halbe Stunde gestreichelt und jetzt hast du bald kein Fell mehr. diesen Übergang zu schaffen von der Arbeit mit den Tieren zu der Psyche der Menschen, das ist ein bisschen der Trick dabei, dass Menschen schnell dazu neigen, Dinge zu negativieren oder sich das Negative raussuchen. Also dass den Menschen aufs Positive zu schulen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Ritt angucke, und wir reiten ja auch im Regelsport, und wir kommen aus der Prüfung, ist meine erste Frage, was war das Beste? Egal wie scheiße der Ritt war. Wenn es richtig in die Hose gegangen war, war trotzdem was Gutes dabei. Und wenn es die Schritttour war oder der Übergang bei C oder was auch immer, dann wird das erstmal rausgesucht. Und in dem Moment, wo ich lerne, erstmal positiv zu denken und positiv zu sehen, bin ich deutlich mehr in der Lage, auch Kritik aufzunehmen oder Kritik zu verarbeiten. Ja, das Schlimmste ist, wenn jemand, ist auch gerade im sportlichen Ehrgeiz, nachher nur den Fehler sieht und sich am Fehler festhält, dann geht man so schockverkrampft das nächste Mal an einen Ritt oder auch an die Begegnung mit dem Tier, dass dem Pferd oder dem Hund ist es ja nicht bewusst, dass er einen Fehler gemacht hat. Ein Tier denkt nicht in richtig oder falsch. Ein Tier denkt in fühlt sich gut an oder fühlt sich nicht gut an und was aktuell sich gut anfühlt. Die arbeiten ja nicht aus der Vergangenheit und die planen nicht für die Zukunft. Und es zu schaffen, den menschlichen Geist dahin zu bringen, erstmal positiv zu sein und den eigenen Ehrgeiz nicht anzuschirren, sondern den eigenen Ehrgeiz hinten stehen zu lassen, zu schauen, was habe ich jetzt hier erreicht mit meinem Tier, was war gut und an welchen Punkten möchte ich mich dann verbessern und daran auch orientieren.
Ja, super interessant. Also Emotion ist ja ein Riesenthema. Und ich finde, gerade bei dir mit der Harmoniologie und der Bindung ist das ja sehr positiv, aber im Sport dann auch zum Teil sehr negativ, starke Emotionen, oder? Wie siehst du das?
Also wenn meine Emotionen mich anschirren, dann bin ich nicht bei mir, sondern dann bin ich bei meinen Emotionen. In dem Moment, wo ich sage, ein Pferd ist ein Pferd und ein Pferd braucht Liebe und ich bin bereit, dem Pferd Liebe zu geben, heißt es ja nicht nur, dass ich das ganze Zeit mit Möhren vollstopfe und das tätschel, sondern das heißt, dass ich eine Sprachhygiene einbaue, das heißt, dass ich gezielt Bindung aufbaue, das heißt, dass ich es auch reguliere. Liebe heißt ja auch, ein Regulativ zu setzen. Sonst, also ohne Respekt und Vertrauen ist Liebe einfach kein Ding. Und ich muss schon in der Lage sein, das beides unter einen Hut zu bringen. Ein guter Pferdemensch oder ein guter Tiermensch ist für mich immer jemand, der bei sich ist. Auch mit seinen Emotionen bei sich bleiben kann und in so eine gewisse Metaebene einsteigen kann und schaut, wo bin ich hier, kann ich das leisten, kann ich das nicht leisten, ist es denn im Rahmen einer Überforderung, ist mein Tier dafür vorbereitet, ja oder nein? Und auch das musste ich ja lernen.
Also da sehe ich das so, dass man ja im Sport relativ emotionslos dem Tier gegenüber sein muss, um auch nicht so viel Druck aufzubauen. Man sieht es ja gerade so bei Amateuren oder Teenies, die kommen raus und sauer und ziehen am Pferd rum. Übertrieben gesagt, ne?
Dann sind sie nicht bei sich. Also emotionslos heißt nur, dass ich Emotionen kontrollieren kann. Das heißt nicht, dass ich keine Emotionen habe.
Deswegen interessant,
ja, wie also du das erklärst. Ich muss Wut in den Griff kriegen oder Enttäuschung in den Griff kriegen. Und das muss ich erstmal gegen meine Person reflektieren und von meinem Sportpartner fernhalten. Das ist wie, wenn ich mit einem Menschen etwas zusammen mache und irgendetwas läuft schief, kann ich ja nicht meinem Gegenüber die Schulter für in die Schuhe schieben, sondern in der Vorbereitung, in der Kommunikation, im Management, da muss ich Fehler suchen und mich da dann weiterentwickeln. Ansonsten ist es Kriegstreiberei und dann auch Kriegstreiberei gegen mein Pferd und das darf nicht passieren.
Das stimmt. Deswegen finde ich das interessant, wie Leute das sehen und erklären. Naja, super. Dann gibt es ein besonderes Pferd, was dich geprägt hat und wenn ja, warum?
Ja, das ist mein Babylein. Also der heißt Socio, der kommt aus Portugal. Den habe ich dreijährig damals gekauft. Das ist jetzt 22 Jahre her. Der kam kurz bevor unsere Tochter geboren worden ist und deswegen sage ich mal, es ist mein Erstgeborener. Ich fand, dass man Socio, den Namen, schlecht aussprechen kann, aber der hat eine tolle Bedeutung, weil das ist portugiesisch und es heißt Freund, Partner, Associated oder der Sozius. Und ich habe ihn dann immer liebevoll Babylein genannt. Den Namen habe ich ein paar Mal bereut, wenn ich dann in so einem großen Dressurstall stehe zwischen Heraldik und Herkules und ich rufe mein Pferd mit Babylein. Das ist ein bisschen ungünstig. Trotzdem, er ist wirklich wie ein Babylein. Der kann einfach wie ein Lusitano unheimlich schnell auch impulsiv sein. Er hat mir sehr klar meine Grenzen gezeigt. Und ich musste 2 Jahre lang zum Beispiel an der Lobbarkeit bei ihm arbeiten, bis der bereit war, überhaupt loszulassen. Also, und heute ist es ein Pferd, wenn ich den Zeigefinger hinhalte, dann kommt er und zeigt mir seine Knubbelstelle und holt sich da sofort sein Bindungspaket ab. Ja, er hat vielleicht das Wort Treue für mich definiert, aber war auch immer gut in der Lage, sich abzugrenzen. Also mir auch ganz klar zu signalisieren, so Fräulein, so nicht.
Ja, das sind ja die Stierkampfpferde zum Teil. Die sind ja sehr sensibel, sehr fleißig, sehr schnell im Kopf.
Ja,
deswegen
werden auch sehr schnell sehr heiß.
Genau. Ne? Ja. Das ist ein bisschen wie Border Collie, glaube ich, oder? Kann man das so ein bisschen vergleichen? Ja. Der wird ja auch sehr heiß, wenn du den nicht regulierst. Ne? Und das sind ja tolle Pferde, wenn die in der Spur sind. Ne? Weil gerade die Freizeitreiter, die sich einen Lucy holen, die werden besser mit einem braven Haflinger vielleicht unterwegs. Die mit einem Hoch, also je nach Bedürfnis.
Ja, also das sind schon richtige Arbeitsmaschinen.
Genau, deswegen tolle Pferde, aber muss man auch gehandelt bekommen. Also, finde ich total spannend. Ja, sehr schön. Dann, was wolltest du als Kind immer werden? Wusstest du das schon?
Also ganz früher wollte ich gerne Autor werden, weil meine Mutter hatte ein Übersetzungsbüro und das habe ich natürlich immer sehr bewundert. Und dann, ich war nicht ganz so geschickt mit Sprachen und dann wollte ich Autor werden und habe mich dann hingesetzt als kleines Kind und versucht, der Räuber Hotzenplotz abzuschreiben und gedacht, jetzt bin ich Autor, dass ich wirklich mal 8 Bücher schreibe und das 9. ist jetzt in der Mache, das hätte ich mir nie träumen lassen. Also nachdem ich 2 Seiten abgeschrieben habe, habe ich gedacht, das ist mir doch zu anstrengend, das lasse ich jetzt mal sein. Und dann wollte ich halt, wie gesagt, Tierarzt werden. Also das, und dann kam ja dieser Wandel, dass ich das erkannt habe, dass ich mein Leben wirklich dafür einsetzen möchte, Wege zu entwickeln, wie Tiere gesund werden. Also ein gesundes Leben führen. Und was heißt das eigentlich, ein gesundes Leben zu führen?
Also geht das bleiben, ne?
Ja, und da muss ich dann ja an den Menschen. Also das führt ja überhaupt nicht am Menschen vorbei. Und habe da auch viel gesehen, wie Tiere angeschrien werden, wie Hunde angeschrien werden, wie Pferde angeschrien werden, wie grob mit ihnen umgegangen wird und die Tiere aber untereinander sich nie anschreien und so feine Signale setzen können. Das ist ein Ausbleiben des Lidschlages oder ein anderer Winkel des Kopfes oder das Aufblähen der Rippe oder das Hinstellen auf die Fußspitze, das Anheben der Schweifrübe völlig ausreicht, um ganz klar Räume zu definieren oder Signale zu setzen für eine ganz feine Kommunikation. Und ich fand uns Menschen immer so stümperhaft dagegen. Also wir werden einfach schnell laut und barsch und hilflos und transportieren unsere Hilflosigkeit gerne dann über eine Grobheit, die da nicht hingehört. Und dann habe ich angefangen, den Tieren abzuschauen und die Räume zu erkennen und die Winkel und die Geschwindigkeiten, aber auch vor allen Dingen die soziale Feldpflege, die Zuneigung, die Körperlichkeit, die sie haben. Also ich habe noch nie ein Pferd gesehen, was einem anderen eine Möhre gibt, aber ich habe so viele Pferde gesehen, die sich gegenseitig die Schweifrübe kraulen oder den Mähnenkamm kraulen. Ich habe noch nie ein Pferd gesehen, was ein anderes klopft, aber ganz häufig Pferde gesehen, die sich gegenseitig anpusten und ihre Nüstern aneinander reiben. Das habe ich häufig gesehen.
Genauso wie bei uns im Sommer, die Jungpferde stehen draußen, haben keine Fliegendecke etc., die gehen einfach Kopf an Schweif. Ne?
Ja,
die
genau,
helfen sich gegenseitig in der Herde. Ne?
Ja.
Also, die können sich immer in Schatten stellen, aber die Jungen, den kannst du ja einmal eine Fliegenmaske anziehen, da stehen 15 junge Hengste und Wallache zusammen, die bleibt 2 Minuten drauf. Ne? Also es funktioniert ja zusammen. Ne?
Ja, genau. Und von dem Prinzip Herde kann ich ganz viel lernen, also auch von den Schafen. Also Prinzip Herde grundsätzlich ist erstmal ein ganz kluges Überlebensprinzip, welches wir Menschen noch gar nicht durchschaut haben. Um es mit Aristoteles zu sagen, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Und wenn ihr reinschaut in eine Schafherde, seht ihr viele Schafe. Und ich sehe Familien, Clans, Clandenken. Ich sehe Symbiosen aus Familienstrukturen, aus Räumen, dass eine Mutter ist wie eine große Küche und die Kinder kommen da immer rein, gerade im Bedrohungsbereich, gehen die nicht zu irgendeinem Schaf, sondern zu ihrem Schaf und halt zu ihrem Schafraum. Und ja, darüber zu verstehen, wie wichtig das Bindungsprinzip ist und zu erkennen, wie viel Zeit in Bindung investiert wird, in eine gute innere Haltung, in eine gute innere Bindung.
Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro Horse Talk.